Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Und in dieser Ausgabe von Himmelwärts und erdverbunden richten wir den Blick, nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, richten wir den Blick in die Ukraine. Und das tun wir sozusagen mit den Augen von Tomek Welke von der Diözesanstelle Weltkirche des Bistums Trier. Tomek, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Gleich schon mal sozusagen ein Transparenzhinweis. Wir beide kennen uns schon seit Jahren, deshalb sind wir per Du. Und ich kenne dich als Tomek. Du kommst ursprünglich aus Polen. Tomek ist ja mehr so ein bisschen freundschaftlicher Rufname. Ist das okay, wenn wir bei Tomek bleiben hier im Podcast?
Ja, sehr gerne. Nicht nur im Podcast, in den Alltag. Alle nennen mich eigentlich Tomek, auch wenn offiziell auch meine E-Mail mit meinem offiziellen Vornamen, also Tomasz. Ja, ich komme aus Polen, daher Tomasz und Tomek. Tomek ist eigentlich ein Rufname, den man tatsächlich in Familien und Freundeskreis auch benutzt. Tomasz ist bei uns, oder solche Namen sind sehr offiziell. Die stehen in Dokumenten, also offiziell heiße ich Tomasz. In vielen slawischen Sprachen wird man aber mit Herr oder Frau und dann eben diese Vorname und nicht wie in Deutschen zum Beispiel Nachname genannt, sondern Herr Tomasz wäre ich dann. Daher Tomasz klingt für mich sehr formell und Tomek ist immer so direkter für mich, daher Tomek, ja.
Ich habe es gesagt, du arbeitest hier im Bistum Trier bei der Diözesanstelle Weltkirch. Ihr seid sozusagen die Kontaktstelle zwischen dem Bistum Trier, zwischen Vereinen im Bistum Trier, Gruppen, Verbänden, die Kontaktstelle in die Weltkirche zu Bistümern, Ordensgemeinschaften, Pfarreien, zu Ländern im sogenannten globalen Süden, aber eben auch in Osteuropa. Und Osteuropa ist so ein bisschen dein Schwerpunktgebiet, das ist richtig, ne?
Ja, das ist richtig. Osteuropa, aber auch Afrika und Asien. Also wir haben tatsächlich so uns Welt ein bisschen aufgeteilt in unserem kleinen Team. Ja, wir sind sowas, wir pflegen zu sagen, sowas wie Auslandsministerium quasi. Eine Kollegin ist für Lateinamerika zuständig, also hauptsächlich für Bolivien-Partnerschaft, die wir im Bistum als Schwerpunkt haben. Ich helfe aber auch Hilfswerken, ihre Arbeit zu tun. Hilfswerke haben größere Möglichkeiten, natürlich schon durch Kirchensteuer und deren Budget in die Welt sich einzusetzen und die Partnerschaft einzugehen. Daher in Teil meiner Arbeit mache ich Afrika und Asien und Ozeanien und aber andere Teil der Arbeit Osteuropa.
Ja, ein Stichwort Hilfswerke Osteuropa, da gibt es ja Renovabis, das Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland für Osteuropa. Dieser Podcast, diese Folge wird veröffentlicht am Samstag, den 14. Juni. 14. Juni, das ist eine Woche nach Pfingsten und dann Pfingsten ist ja immer in den Gottesdiensten in Deutschland, in den katholischen, die Kollekte auch für Renovabis, für das Osteuropa-Hilfswerk. Insofern passt das jetzt alles ganz gut, auch zeitlich. Ja, denn du warst Anfang Mai in der Ukraine, in der Westukraine, genauer gesagt, kommen wir gleich noch zu. Aber zuerst mal, was war Anlass deiner Reise?
Ja, in einem der Konferenzen von Renovabis habe ich auch den Weihbischof Hrusa kennengelernt. Der spricht sehr gut Deutsch, aber nicht nur Deutsch, sondern halt auch Polnisch. Daher konnten wir je nach Kontext uns unterschiedlich unterhalten und verschiedene Sprachen auszuprobieren. Hat mir auch so ein bisschen Ukrainisch beigebracht, also mit Augenzwinken. Aber natürlich in unserem Büro, also in der Weltkirche-Büro, haben wir Möglichkeit auch Projekte in der Welt zu unterstützen und haben unglaublich viele Kontakte in der ganzen Welt, auch in Osteuropa und natürlich nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, speziell ziemlich viele in der Ukraine. Und das war die Möglichkeit, die Einladung wahrzunehmen von Wladimir Hrusa, von dem Weihbischof, einerseits und andererseits in Erzbistum oder wie dort man sagt, Erzeparchie, dort unsere Partnerorganisation, die wir schon seit Jahren, schon vor dem Krieg, aber jetzt auch nach dem Krieg noch ein paar neue Kontakte hatten, zu besuchen, direkter kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, zu schauen, wie ist die Situation.
Stichwort Erzeparchie Lviv oder Lemberg. Zu der Stadt kommen wir gleich auch noch ein bisschen. Also Erzeparchie in Deutschland oder in der römisch-katholischen Kirche würden wir sagen Erzdiözese, Erzbistum. Weihbischof Volodymyr Chuza gehört zur griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Erklär mal kurz, was ist das für eine Kirche oder überhaupt, wie ist die kirchliche Situation in der Ukraine? Das ist ja nicht ganz einfach.
Ja, das stimmt, da Überblick zu gewinnen, ist nicht immer so einfach. Auch in unserem, sag ich mal, innerkirchlichen Kontext ist immer so die Frage, was ist katholisch? Und da, wenn ich sage, ja, das ist auch katholisch, nur halt andere Ritus oder andere Tradition. Und so ist auch zu verstehen, gräkokatholisch, das heißt, das sind Katholiken, gehören zur katholischen Kirche, haben auch schlicht und einfach andere Tradition, also östliche Tradition. Das heißt, deren Kirchen sehen ein bisschen anders aus. So ganz praktisch auch verheiratete Männer dürfen als Priester geweiht werden, daher zum Beispiel, als ich sage, ich habe die ganze Zeit den ganzen Aufenthalt in Priesterseminar geschlafen. Es klingt zuerst so fromm, sage ich mal so, aber dort war Leben ohne Ende, weil dann Kinder überall gelaufen sind, weil da teilweise irgendwie Dozenten mit ihren Familien, mit Kindern und Frauen, dann haben die erzählt über den Alltagsproblem. Ah, wie, ich habe heute Vorlesung oder das und jenes mit Seminaristen, aber meine Frau musste Dienstreise antreten oder ist krank geworden, wie auch immer, und ich muss Kinder dabei haben. So, also ganz andere Vorstellung, Bild für mich, ein bisschen neuere Bild, was auch Priesterseminar sein kann innerhalb der katholischen Kirche. Und da gibt's viele so solche Irritationen. Tatsächlich in der Ukraine haben wir gräkokatholische Kirche im Westen. Da ist die Mehrheit. Wir haben auch römischen Ritus, auch in Lemberg eine kleine Minderheit, gräkokatholisch und römisch-katholisch. Da gibt's im Prinzip kein Problem im Sinne auch von persönlichen Kontakten. Tatsächlich schwierig wird, wenn es geht um östlichen Ritus und Orthodoxie, also Stichwort Moskauer Patriarchat. Das, glaube ich, ist für jeden heutzutage nachvollziehbar. Wir haben im Osten der Ukraine viele orthodoxen Christen. Und da versucht, also ist die Frage natürlich, wie ukrainisch-orthodoxe Kirche jetzt auch eigene Orthodoxie aufbauen kann. Wie kann das auch funktionieren, unabhängig zu sein von Moskau und so weiter. Da merkt man auch so kirchenpolitische Fragen. Das vermischt sich so ein bisschen. Und die Ukrainer versuchen dann natürlich, unabhängig zu sein.
Um es nicht zu kompliziert zu machen, bleiben wir im Westen bei der griechisch-katholischen Kirche. Als du in die Ukraine gekommen bist, von Polen, Grenzübergang in die Ukraine, was war dein erster Eindruck dort in diesem Land?
Ich war ruhig eigentlich, nicht aufgeregt, hat mir keine Sorgen gemacht. Ich weiß, dass unsere Partner und Partnerorganisationen, wenn die sagen, es ist sicher, du darfst kommen, dann ist das auch okay. Nichtsdestotrotz ist das Kriegsgebiet. Daher war ich selber einfach selbst gespannt, wie wird das? Ja, und dann wurde mir ziemlich schnell bewusst, erstens, das ist eine Grenze, die man so im Alltag nicht kennt. Es nicht nur eine Grenze zwischen Polen und Ukraine, sondern auch EU-Grenze von der Europäischen Union. Das heißt, da wurde man schon ordentlich gecheckt und dann erst Männer mit dem Bus in der Ukraine, jetzt abgesehen von meinen Bildern von der Ukraine, die ich kenne als Pole, sage ich mal so, was ich gesehen habe, waren zerstörte vom Krieg zerstörte Traktoren und Mähdrescher. Das hat mich, ich habe das irgendwie nicht erwartet. Ich habe es irgendwie gewusst, dass ich Krieg Spuren finden muss und werde und das sehen werde, weil ich eben dahin fahre. Aber ich habe an Panzer gedacht oder keine Ahnung was. Ja. Und dann plötzlich zerstörte Traktoren und Mähdrescher an der Grenze aufgestellt. Das war so. So ein Effekt, der mich so ein bisschen bewegt hat. Und dann habe ich einfach vom Bus dann weitergeschaut, was passiert. Und es sind so verschiedene Sachen mir aufgefallen. Also zuerst, ich habe es gesehen, da Häuser und mit Sandsäcken aufgefüllt. Also auf dem Boden lagen Sandsäcke bei den Fenstern und habe automatisch gesucht, wo ist der Fluss? Ja, weil da irgendwie, Überflutung, ja gut, Frühjahr vielleicht, ich weiß es nicht, wo ist der Fluss? Solche Frage. Und dann sind wir in Lemberg reingefahren oder in die Stadt Und dann habe ich immer mehr solche Sandsäcke gesehen, hat sich herausgestellt. Das sind keine Sandsäcke wegen Flut natürlich. Also, wie blöd war ich, habe ich mir gedacht. Und mir dann natürlich genauer erklärt, das sind einfach Luftschutzräume. Denn in der Ukraine gibt es ein Gesetz, dass man in jedem öffentlichen Raum Schutzräume braucht. Wegen Luftalarm. Daher jeder Kindergarten, Schule, Ämter, also alles, was irgendwie sich größere Menschen zusammenkommen und aufhalten, muss ein Schutzraum zur Verfügung stehen. Auch übrigens Kirchen. Und dann müssen natürlich die Fenster müssen mit eben solchen Sandsäcken auch geschützt werden, dass da nichts passiert. Und dann gibt's noch ein paar Vorlagen, wie so ein Schutzraum aussehen soll und so weiter und so fort. Das waren die Sandsäcke, ja. Aber auch in der Stadt habe ich auch gleich gesehen, viel Werbung, so riesige Billboards mit irgendwie Soldaten, Soldatinnen und Werbung, um für den Schutz des Heimats sich einzusetzen. Oder auch plötzlich in dem Bus habe ich zuerst gedacht, es ist ein Unfall, wenn plötzlich habe ich gesehen, da stehen 4, 5 Autos, Warnblinker an, die steigen aus, dann plötzlich unser Bus ist stehen geblieben, na, ein Stau. Dann habe ich aber durch Fenster weitergeschaut, Leute stehen auch. Hat sich herausgestellt, am Ende um 9 Uhr jeden Tag einfach ganze Stadt bleibt stehen vor einer Minute, um Gedenken aller Opfer, die im Front und im Krieg gefallen sind, so ein Symbol. Das waren so die erste, wirklich erste Eindrücke.
Stichwort Front. Du warst in der Stadt Lviv, Lemberg. Die Stadt hat unterschiedliche Namen, haben wir im Vorgespräch schon festgestellt. Im Deutschen sagt man meistens Lviv. In der Ukraine selbst wird es unterschiedlich ausgesprochen, teilweise so Richtung Lviv. Lemberg ist der alte deutsche Name. Ihr in Polen habt nochmal einen anderen Namen, ne?
Ja, wir sagen Lwów. Da konnte man sagen, auf Ukrainisch ist es, wenn du sagst Lviv, für mich das klingt so ein bisschen etwas zwischen Lviv und Lwów. Lviv, ja, das stimmt. Ich sage gerne Lwów oder Lviv, genau.
Ja, das hat ja auch mit der Geschichte dieser Region zu tun. Ukrainisch, teilweise Polnisch zum Österreich. Ungarischen Doppelmonarchie gehörte und ja, so schlägt sich sowas ja dann ja nieder. Also wir reden von dieser Stadt, die etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt ist, wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte, die aber etwa 1400 Kilometer von Luhansk entfernt ist, im Donbass, was uns immer so einfällt, dort tobt der Krieg. Du hast jetzt schon geschildert, die Sandsäcke, die Schutzräume, die zerstörten Mähdrescher. Wir wissen aus den Nachrichten, dass die ganze Ukraine betroffen ist von Luftangriffen. Wie präsent ist der Krieg in Lviv, 1400 Kilometer entfernt etwa vom Donbass?
Ja, zum Glück. Da gibt's keine Frontlinie. Die Stadt selber hat tatsächlich eine eigentlich ihre Geschichte, gehörte auch vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polen. Ich habe da mit einem Geschichtsprofessor einmal gesprochen, hat mir erzählt, vor dem Zweiten Weltkrieg lebten 100.000 Juden in Lemberg, 100.000 Polen, 60.000 Ukrainer, nach dem Zweiten Weltkrieg 90.000 Russen. Also der Stadt selber aber hatte so das Glück, dass sie nie durch Krieg, nicht im Ersten Weltkrieg, nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war. Jetzt ist der Front zwar ziemlich weit und da gibt's so ambivalente oder irgendwie beide Richtungen, wie man Krieg da wahrnimmt. Weil es einerseits ist allgegenwärtig und überall zu sehen, auch dort, auch wenn der Front weit ist. Andererseits, man merkt, der Alltag geht ziemlich in Anführungszeichen normal. Ja, ich glaube, für die Leute da inzwischen normal. Ich hatte da viel Irritationen erlebt, aber für die relativ normal. Beispiel im Luftalarm. Ja, das ist ein guter Beispiel. Ich bin gekommen auch nach Lemberg und ich wurde dann abgeholt von Weihbischof Kruza. Wir gehen zuerst Kaffee trinken. Ich sage dir Dom, so hat er mich mitgenommen und dann gehen wir, unter dem Dom haben die so einen wunderschönen Café aufgebaut, so ein inklusives Café, wie sie das nennen, wo Studenten sich einbringen und inklusive Projekte da machen mit Menschen mit Behinderung, die da auch Kunstausstellungen machen und. Und so saßen wir in diesem Café dann und haben noch einen Plan besprochen, welche Projekte ich besuche und wie wir das machen und jenes machen. Und dann plötzlich ging's Alarm. Und ich wusste, dass es passieren kann. Irgendwie ist man da eingestellt. Aber in dem Moment wusste ich eigentlich nicht, wie ich mich verhalten soll. Also ich habe mich da eingelassen an die Reaktion von meinem Gastgeber. Und mich hat so ein bisschen seine Reaktion wiederum irritiert oder erstaunt. Weil doch hat sich ganz ruhig sein Handy rausgeholt und meine, ja, bleib ruhig, alles ist gut. Ich schaue, ob was passiert ist und wie. Und in seinem Handy hat er nachgeschaut, hat mir dann erzählt, die haben Telegram-Kanäle, wo man sich informieren kann, was für eine Gefahr in der Region droht. Gibt's Drohnen, gibt's Raketen, wie auch immer. Ja, dann meinte er, ist eigentlich sowieso egal, wir sind ja im Bunker. Weil dieser Café ist unter einem Dom. Also im Keller quasi und das ist tatsächlich Schutzraum und Kellerräume gleich auch dahin, wo dann auch Stühle aufgestellt sind. Das heißt, wenn die Leute in der Nähe sind oder im Dom oben, können sie alle ruhig sowieso runterkommen und sitzen da quasi. Gleichzeitig aber auch, man merkt hier und da gibt es im Stadt selber Orte, wo Militärorte, also nicht nur Krankenhäuser, sondern auch Kasernen. Die wurden auch angegriffen und da sieht man, hier ist ein Haus, wo eine Rakete nicht getroffen hat, sondern eben das Zivilhaus wurde zerstört. Hier dieser verbrannte Baum mitten in der Stadt, eben weil da auch eine Rakete angeschlagen hat. Also da gibt es so einzelne Orte, die ganze Zeit auch erinnern, abgesehen noch natürlich von solchen Orten wie Friedhöfen und so weiter.
Was meinst du jetzt mit Friedhöfe? Also das ist in einer Stadt wie Lemberg, ich glaube 700.000 Einwohner oder sowas, Friedhöfe gibt, ist klar. Ja, aber wie ist an solchen Orten jetzt der Krieg erkennbar?
Ich meine natürlich Kriegsfriedhof. Also Lemberg hat tatsächlich etwa 1 Million, man weiß es nicht ganz genau, weil die letzte Zählung war relativ lange her und da war etwa 800.000, glaube ich, damals. Jetzt aber in Lemberg selbst sehr viele Binnenflüchtlinge aus dem Osten gekommen sind. Das heißt, der Stadt ist übervoll. Tatsächlich da merkt man, mit dem Auto sich zu bewegen, ist sehr, sehr schwierig, weil da ständig Stau sind, weil so viele Autos aus im Prinzip aus dem ganzen östlichen Teil der Ukraine und die Familien da sind. Wir haben an einem Tag zwei so Veranstaltungen, wo in Anführungszeichen oder zwei Begegnungen, die mich sehr bewegt haben. Wir waren im Dom zuerst, wo eine Diakonweihe stattgefunden hat. Also im Prinzip sind wir zum Dom gegangen und waren junge Männer da mit deren Familien, die von Erzbischof geweiht worden sind, ihre Leben für die Gemeinschaft zu opfern, in Anführungszeichen. Also für die Gemeinschaft da zu sein. Da habe ich gesehen auch natürlich die viele Familien und viele Tränen und sehr bewegende Momente. Von da aus sind wir zu einer anderen Kirche gesehen. Von Äußeren habe ich fast ähnliche Bilder gesehen. Ein Pfarrer, viele Familien. Es wurde viel geweint, viele Tränen. Nur halt, weil das keine Weihe, sondern Beerdigung. Da waren zwei Särge von Menschen, die am Front gefallen sind. Und da wurde auch darüber gesprochen, dass sie auch ihr Leben, also diese, ich glaube, das waren tatsächlich zwei Soldaten, also zwei Männer, ihr Leben geopfert haben, damit wir auch hier im Lemberg in Freiheit und in Frieden, relativ Frieden natürlich auch leben können. Oder das ist dein Ziel. Das hat mich bewegt. Also beide irgendwie Familien haben dazu beigetragen, für die Gemeinschaft da zu sein und irgendwie ihr Leben auch zu opfern. Nur halt einer mit dem Tod oder bis ins Tod. Das hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Das war sehr bewegend. dann natürlich auch eben dieser Friedhof. Es gibt sehr bekannten Friedhof in Lemberg, und zwar, weil er über 100 Jahre alt ist. Da liegen sehr wichtige Persönlichkeiten von vielen Kulturen, also ukrainische Kultur natürlich, polnische Kultur und. Aber neben diesem alten Friedhof gibt's auch den neuen. Von außen zuerst war für mich nicht einmal so zuerst, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, als Friedhof erkannt, weil ein Meer von Fahnen schlich und einfach und sehr viele Menschen da. Also das war keine leere Stelle, sondern irgendwie sehr große Lebendigkeit. Und erst als wir dann näher, sieht man diese ganze frische Gräber und so weiter. Das ist ein Friedhof, der wächst rasant, weil sie tatsächlich in Lemberg selbst, obwohl der Front so weit ist, Beerdigung täglich haben, und etwa zwischen, sage ich mal, 2, und die haben gesagt, wenn es schlechter Tag ist, 6 Personen beerdigt werden. Also durchschnittlich 3 bis 5 Personen sind jeden Tag beerdigt.
Das sind dann Männer aus Lemberg, die in der Armee dienen und an der Front gefallen sind, oder auch Menschen, die durch Luftangriffe getötet worden sind?
Das sind meistens die Menschen, die am Front getötet werden, aber nicht nur Soldaten in engeren Sinne, also viele auch. Man muss auch, also am Friedhof selber zum Beispiel, habe ich sehr viele Frauen, auch junge Frauen gesehen. Und dann frage ich, also waren die in der Armee? Und dann war oft die Antwort je nachdem. Also manche tatsächlich Frauen machen Dienst als Soldatinnen, aber sehr viele natürlich auch schlicht und einfach Ärztinnen. Pflegekräfte, so alle so solche Sachen, die in die Front gehen und da irgendwie unterstützen. Lemberg auch als Grenzregion hatte sehr viele Grenzschützer. Im Ausbruch des Krieges, die Grenzschützer wurden alle verschoben, um die östliche Grenze zu schützen. Und da sind auch unglaublich viele Menschen umgebracht natürlich. Daher schon diese Zahlen von Opfern zeigen, wie viel Leid da vor Ort von Krieg direkt betroffen sind. Ich habe da keine Familie oder keine Menschen getroffen, die nicht direkt betroffen wären von Folge des Krieges. Also mein Opa, mein Onkel, mein Bruder, mein Mann, wie auch immer, meine Frau, meine Tante ist im Krieg gefallen. Immer war das irgendwie dabei, manchmal so nebenbei quasi fast, manchmal beim Feiern, manchmal beim tiefen Gesprächen, aber da ist jeder betroffen tatsächlich. Daher das in diesem Friedhof, das hat mich beeindruckt. Ich war auch mit Bischof Wladimir da unterwegs und ich merkte, wie viele Leute da sind. Er hat erklärt mir, ja, das ist nicht so ein typischer Friedhof, wo man geht und einfach besucht die Angehörige, sondern das ist tatsächlich so ein Ort von Traumazentrum und Traumabewältigung. Weil die Leute hier kommen jeden Tag, ja, um ihre Angehörigen zu trauern. Aber das hilft denn auch, zum Leben zu finden, zurück selber. Das sind tatsächlich Familien, die da sitzen, die da lachen, die da essen, die da die anderen Familien kennenlernen und kennen. Ja, das ist so ein Punkt, wo sich die Leute auch treffen und ihre Situation auch, ihre schwierige Situation auch mit anderen teilen können. Dementsprechend sind sie nicht alle auf sich allein gelassen.
Diese Situation, dass da ganz viele Menschen sind, Familien sind, die Angehörige, Freunde verloren haben durch den Krieg, das ist ja dann auch eine Herausforderung, eine Aufgabe für die Kirchen.
Ja, das ist eine der Hauptaufgaben dort. Das, was ich wahrgenommen habe, außer natürlich so, sage ich mal, direkte Seelsorge, indem man versucht, mit Menschen zu sprechen, und diese unglaublich große diakonischen Aufgaben. Also diese Flüchtlingsunterkunft und was gebraucht wird, vom Schlafmatratzen, vom Essen, von Kinderbetreuung, irgendwie Normalität zu finden und wundervolles, würdiges Leben zu führen, auch wenn man eigene Heimat oder eigene Haus irgendwo im Osten lassen musste oder flüchten musste. Das größte Aufgabe überall fast, in jedem Kontext habe ich das gesehen, sage ich mal so, psychosoziale Beratung und Traumata-Bewältigung. Das waren auch in jedem Kloster praktisch so kleine Zentren. Das war auch an der katholischen Universität, das ich besucht habe. Da haben sie Studenten, Dozenten, alles Mögliche wurde aufgebaut und organisiert, dass auch so eine psychosoziale Beratung, Traumata-Bewältigung, Schulungen, alles Mögliche. Da versucht der ukrainische Staat auch einiges zu tun, aber die haben natürlich unglaublich viele Aufgaben im Moment, so dass man merkt, dass auch von den Strukturen ist es schwer aufzubauen. Ich meine staatliche Strukturen, und da fängt tatsächlich viel die Kirche auf. Die bauen die Strukturen auf, haben teilweise schon ausgebildete Leute, die Richtung Traumata ausgebildet sind, wenn es um Psychologie geht. Und das ist eine der größten Aufgaben tatsächlich.
Wie ist denn die Situation der Kinder in dieser Kriegszeit? Möglicherweise Angehörige verloren, Vater oder Mutter. Kann die Kirche auch den Kindern helfen, in dieser Situation zurechtzukommen?
Ja, und das tun wir ganze Zeit, oder versuchen wir das im Gespräch eben mit unseren Partnern und Partnerinnen vor Ort. Ich nenne vielleicht 2, 3 Beispiele. Gibt es Ordensgemeinschaften oder Frauen, Ordensfrauen, die nicht nur Kindergarten vor Ort betreiben, sondern auch Kinderheime. Das heißt, es gibt entweder Situationen, wo die Kinder beide Eltern verloren haben im Krieg, oder ein Teil, sage ich mal, der Vater oder die Mutter ist verstorben. Und andere Teil versucht irgendwie über Runden zu kommen und entweder im Ausland oder auch immer Großeltern sind nicht mehr da oder nicht mehr fähig, und dann wird das so ein Kind in Kinderheim abgegeben, um dort ein würdiges Leben führen zu können. Und das habe ich 2, 3 solche Kinderheime gesehen, auch besucht, mit allem drumherum, das heißt Schutzräume im Kinderheim. Wie sieht das aus? Ja? Dass die Kinder, wenn sie da ein paar Tage oder ein paar Stunden verbringen sollen, dass sie auch keine Angst kriegen und so weiter. Gibt es Übungen und alles Mögliche. Aber auch ganz praktisch, einen Bus zu kaufen, damit die auch Ausflüge machen können. Wie kann man auch Sommercamp für die organisieren, dass sie ein bisschen abgelenkt sind vom Kriegsgeschehen und sozusagen ihre Kindheit ausleben können. Über Traumaprogramme habe ich auch erzählt und solche Sachen. Da gibt's auch, also in einem Kloster auch zum Beispiel, die haben so einen Raum und psychosoziale Beratung, wo die Frauen und Männer kommen können. Aber man sah den Bedarf, die kommen oft mit den Kindern. Da hat man ein Kinderzimmer eingebaut und dann gibt's Kinderzimmer, wo die Kinder mit Betreuung auch spielen können. Gleichzeitig konnte man sich den Erwachsenen hinwenden und über die Situation sprechen. Denn es ist nicht nur so, dass die Kinder natürlich Angst haben vom Krieg oder dass unmittelbar betroffen sind in der Familie, weil der Papa am Front ist und kämpft und so weiter, aber es gibt's auch eben diese Traumata im Sinne auch, man sieht auch, dass in der Stadt tatsächlich viele Menschen, die verletzen durch Krieg. Also ich habe da einige gesehen, die mit Prothesen laufen. In Lemberg machen viele Soldaten ihren Urlaub und auch Rehabilitation. Oder wenn sie verletzt im Front sind, gehen sie Richtung Westen. In Lemberg gibt es eine der großen Prothesen, glaube ich, so Zentren, wo sie das produzieren, und große Reha-Kliniken. Übrigens auch Kirchen bauen ihre Reha-Kliniken da auf. Von ehemaligen irgendwelche Exerzitienhäuser oder so dieser Richtung bauen sie dazu auch noch Rehabilitationszentren auf, wo spirituelle Begleitung, psychologische Begleitung und so körperliche Rehabilitation möglich ist. Also auf diesen 3 Ebenen versuchen die da solche Zentren aufzubauen. Dadurch aber, dass die auch viele kriegserfahrene Menschen da sind, ist ein Thema Gewalt in den Familien ein großes Thema. Und auch durch Fluchtsituationen schlicht und einfach, wie die Kinder auch in die Schulen integriert werden können, in den Alltag. Da habe ich auch ein Zentrum gesehen, zum Beispiel auch kirchliches Zentrum von Leuten betrieben, zuerst ehrenamtlich spontan sich am Kriegsausbruch zusammengefunden haben, um einfach Essen zu teilen mit Geflüchteten, die aus dem Osten gekommen sind. Heutzutage gibt's das ein Tageszentrum, Fußballclub, Sportclub, noch andere Sportarten und Kindergarten, alles aus dieser spontanen Hilfssituation in irgendwelchen alten Haus, da war zu, eigentlich war das zuerst eine Ruine, aber die haben das inzwischen renoviert, hier ein Raum, da ein Raum, haben mir Fotos, die man ein Fotos jeden Monat seit Kriegsbeginn an Wänden hängen da, die Fotos, weil die auch jeden Tag eine warme Suppe, damit die Kinder kommen können, die nach der Schule, weil Mutter muss arbeiten oder Vater muss arbeiten, ja, damit die kommen können und mindestens einmal am Tag was Warmes haben. So wenn es um die Kinder geht, da habe ich da viel gesehen.
Du bist ja dahin gefahren im Zuge partnerschaftlicher Beziehungen, die bestehen. Renovabis haben wir genannt, das ist das Osteuropa-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, wo du hier im Bistum Trier für mitverantwortlich bist. Aber es gibt ja auch aus dem Bistum Trier selbst Kontakte in die Ukraine. Bei all dem, was da drüben geleistet wird, wie konnte dann bisher das, was die Kirchen da tun, von Deutschland aus unterstützt werden? Hast du da Beispiele?
Gut, von der Renovabis-Projekte weiß ich zum Beispiel, dass da auch so Rehabilitationszentren unterstützt werden. In unserem Bistum ist tatsächlich so, dass wir auch ein Budget haben, die wir aber ganze Welt bespielen. Und wir merken natürlich, dass es immer weniger wird. Nichtsdestotrotz, und das war meine Aufgabe zu schauen, wie unsere Hilfe in unserem Kontext, sagen wir, das sind so Mikroprojekte, also kleinere Projekte, wie wirkt das, hilft das überhaupt was, müssen wir irgendwie andere Wege noch schauen, zu suchen, und da wollte ich auch mit unseren Partnern vor Ort ins Gespräch kommen. Also ich konnte natürlich auch nennen, ja, in diesem Kinderheim haben wir einen Bus eben gekauft, damit sie Ausflüge machen können, habe ich einmal schon erwähnt. In anderen haben wir 40 Matratzen gekauft für die Flüchtlingshilfe. Da haben wir Stromgeneratoren gekauft und. Solche Beispiele gibt's noch einige, ganz konkrete Hilfe auch. Auch Sommercamps unterstützen wir, alles was Psychotraumata geht, Ausbildung auch. Und Problem ist natürlich, dass er Bedarf so riesig ist, dass man kann das alleine nicht auffangen als kleines Bistum, ja, also mit kleinen Möglichkeiten meine ich finanziellen. Aber das ist nur eine Ressource. Ich will da das nicht aber auf Geld begrenzen, weil es ging nicht nur um Geld, sage ich mal so. Das ist nicht so, dass wir da nur Geld schicken und oder wie auch immer. Wir versuchen immer diese Dissonanz oder diesen, sage ich mal, Ressourcenunterschied noch irgendwie so zu nivellieren, indem es tatsächlich partnerschaftliche Beziehungen auftreten. Und so genau war auch in diesem Besuch uns wichtig. So bin ich auch da Ort gesehen, nicht als einer, der irgendwie mit Geld aus Deutschland kommt, sondern eben als einer, der unsere Partner ist, mit uns solidarisiert. Und mir wurde oft klar gesagt, wir sind so froh, dass jemand aus Deutschland gekommen ist. Nur das. Ich habe einige Projekte gesehen, die mit uns, also im Bistum Trier, nichts zu tun hat. Die waren einfach glücklich, dass da jemand aus dem Westen, sage ich mal so, gekommen ist, um zu merken, dass in dieser politischen Situation auch, die so labil ist, dass wir nicht alleine sind. Und das wurde oft unterstrichen. Das war wichtig. Und dann haben wir aber auch konkret angesprochen, was heißt das auch für uns als Kirche in Trier? Wie können wir das weitermachen? Wir merken natürlich auch in den nächsten 10 Jahren unsere Möglichkeiten, wenn es um finanzielle Ressourcen geht, gehen nach unten. Werden wir in 10 Jahren nie so helfen können wie, sag ich mal, jetzt oder vor 10 Jahren. Ja? Aber wie können wir trotzdem da weiter unsere Partnerschaft ausbauen, um zu schauen, was wir von euch in der Ukraine lernen können? Wie können wir partnerschaftlich was machen, uns weiterentwickeln? Und da bleiben wir so am Ball, denn die natürlich auch Folgendes Krieges, wenn nächste Jahrzehnte sichtbar sein, so schwierigen Sachen wie Traumata und wie sich das in Familien durch die Generationen noch zieht und sichtbar wird. Das Positive, wo ich da gelernt habe, dass das sehr stark im Blick ist, eben durch diese Traumata-Zentren und diese Begleitung. Aber das wird noch natürlich Jahrzehnte noch Folgen haben, jetzt abgesehen von ganz normalen Aufbau nach dem Kriegsende, die man noch leider nicht im Blick hat, aber die Leute in der Ukraine hoffen und erwarten und beten davor, auch wenn sie, sag ich mal, bodenständiger sind und keine größere Hoffnung haben im Moment auf baldiges Frieden.
An der Stelle möchte ich noch erinnern an die Malteser im Bistum Trier, also die Hilfsorganisation, Malteser Hilfsdienst, die ja auch sehr engagiert sind in der partnerschaftlichen Unterstützung. Sie haben eine Partnerschaft zu den ukrainischen Maltesern in Ivano-Frankivsk, auch im Westen der Ukraine, und haben in der ersten Zeit des Krieges im Prinzip wöchentlich einen Hilfstransport dorthin geschickt. Wie es ganz aktuell in den letzten Wochen, Monaten ist, kann ich nicht mehr genau sagen. Wir hatten hier im Podcast Himmelwärts und Erdverbunden auch eine Folge darüber, über die Hilfe der Malteser. Diese Folge werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken, lohnt sich auch sehr anzuhören. Tomek, du hast jetzt am Schluss eben schon auf die Stimmungslage der Menschen angesichts der etwas unübersichtlichen Situation hingewiesen. Es gibt seit Wochen, Monaten Versuche, Gespräche anzubahnen. Donald Trump telefoniert mit Wladimir Putin. Es gab verschiedene Treffen Trumps mit Zelensky in ganz unterschiedlichen Settings. Es gibt Gespräche in der Türkei. Wir zeichnen diese Folge auf am Donnerstag, den 5. Juni. Bisher ist noch überhaupt nicht der Ansatz eines Durchbruchs zu erkennen. Was es positiverweise gab, war der Austausch von Gefangenen in größerer Zahl. Auch das ist ja was ganz Wichtiges, dass Menschen auf beiden Seiten wieder zurück können in ihre Heimat, zu ihren Familien. Aber eine wirkliche Aussicht allein schon auf einen Waffenstillstand, auf einen längeren, ist im Moment noch nicht zu erkennen. Deshalb da nochmal nachgefragt, wie ist da die Situation der Menschen? Du hast schon gesagt, sie sind relativ geerdet, haben keine allzu großen Hoffnungen. Es gibt ja auch aus Deutschland so die Forderung, hört doch sofort auf, Ukraine gibt doch Putin nach und dann ist Frieden. Ich vermute mal, dass diese Linie auch in Lemberg nicht auf allzu große Begeisterung trifft. Was erhoffen sich die Menschen? Wie kann, wenn du da mit ihnen gesprochen hast, wie müsste eine Entwicklung Richtung Frieden aussehen?
Oh, wenn ich das wusste, wie konnte es aussehen?
Ja, aus was die Leute dir erzählt haben, was wären deren Hoffnungen?
Ja. Also die Leute sind ein bisschen konfus, sag ich mal, so wenn es natürlich geht, weil jetzt, also keiner weiß so ganz genau, wie kann es zum Frieden kommen. Jeder wünscht sich einen Frieden, jeder will einen Frieden, aber wie kann man da irgendwie agieren und politisch was machen? Also teilweise habe ich verzweifelte Gespräche geführt, wenn es um Richtung Frieden ging, aber nicht nur. Also ich merke das im Alltag im Prinzip, weil ja, wir reden über Krieg und so weiter und das und jetzt gleichzeitig, und eben das ist diese Gleichzeitigkeit in dem Staat, was ich erlebt habe, die Menschen leben da normal, als wäre auch kein Krieg. Also da waren viele so solche Momente, wo ich dachte, ist ja verrückt, also quasi zwischen, keine Ahnung, München, Berlin oder halt bei uns Trier oder das Leben dort. Wenn ich ein paar Sachen nicht gesehen hätte, aber vom Verhalten her und von wie die Menschen auf der Straße und wie die leben und so weiter, da würde ich fast keinen Unterschied erkennen. Die Leute trinken Kaffee draußen, es gibt unglaublich viele Touristen, die kommen in Gespräch. Gastfreundschaft gibt's da überall, da gibt's Läden, da gibt's Überlegungen und das, da gibt's Pläne, Leute haben ihre Träume, die bauen Häuser auf, die machen neue Gebäude, die renovieren unglaublich viel, die überlegen, wie man das machen kann, was kann ich machen, wenn ich das studiere oder jenes studiere, also ganz, ganz normales Leben. Also diese Gleichzeitigkeit, ja, und eben halt Krieg. Wie kann sich das entwickeln? Gibt es überhaupt eine Chance für Frieden? Ein Gespräch hatte ich mit einer Ordensschwester, die fragte sich tatsächlich, gibt es überhaupt noch eine Chance für die Ukraine, für diesen Staat? Und wäre vielleicht tatsächlich nicht, in Anführungszeichen, besser, also besser nicht, aber im Sinne, um Leben zu schützen, nachzugeben, und versuchen, irgendwie andere Wege zu finden. Gleichzeitig merkte ich sozusagen, dass in diesem emotionalen Gespräch dass die Person auf eigene Grenzen gestoßen ist, dass sozusagen mal die Stimme gezittert hat und hatte Tränen in den Augen. Da bin ich selber so ein bisschen sprachlos. Also wie kann man solche Menschen auch trösten und sagen, es wird schon, also das alles geht nicht. Daher meine Aufgabe war, da auszuhalten und ins Gespräch zu kommen, zu schauen. Und letztlich, wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir müssen Frieden in unseren Kontexten einfach schaffen. Egal, was draußen ist, in unserer Situation, einfach das Beste daraus machen, dass eben die Kinder, dass eben die Erwachsenen in Frieden hier neben uns und mit uns leben können. Auch wenn ein großes Kreuz, sag ich mal so, auf unseren Rücken oder irgendwie uns lastet, aber wir haben im Blick, dass wir alles für Leben tun und uns nicht einem Tod, also direkten Tod und in übertragenen Sinne kulturellen Tod angeben. Nein, wir haben unsere Würde auch als Nation, wenn es um Ukraine geht, und möchten die bewahren und Leben feiern. So, und da habe ich auch tatsächlich viele auch solche Treffen gesehen, wo war Familienfest zum Beispiel an einem Garten, an einem Bischofsgarten, war Familienfest, wo alle Familien gekommen sind und es wurde so gefeiert. Die Kinder haben ihre Tänze vorgeführt, und zwar regionale Tänze, so traditionelle. Ukraine ist riesig, da waren so viele unterschiedliche Kostüme, so viele unterschiedliche Spiele, so viele unterschiedliche Tänze, wo ich selbst staunte. Ich wusste nicht, dass das so Unterschiede sind. Die haben mir erzählt, ja, teilweise schon sprachlich. Diese Ukrainisch da im Osten ist so noch mal ein bisschen anders als die da. Und also im Sinne auch von Dialekten. Das war das auch mit da so ein bisschen Herausforderung für die Leute. Aber diese Lebenslust ist da wahnsinnig. Das hat mir vielleicht wegen dieser Spurbarkeit des Todes, diese unmittelbare auch Lebenslust und Lebenswille und Überlebenswille ist da. Daher war für mich auch faszinierend, nochmal zu schauen, wie die Menschen damit umgehen und leben wollen, feiern wollen, glücklich sein wollen und Träume haben und ganz konkret daran arbeiten.
Als Christinnen und Christen hoffen wir, dass das Leben stärker ist als der Tod. Das ist für mich angeklungen in dem, was du zuletzt jetzt geschildert hast, und hoffen wir, dass sich das für die Ukraine auch bewahrheitet. Tomek Welke von der Diözesanstelle Weltkirche des Bistums Trier. An der Stelle möchte ich den Blick nochmal in zwei Richtungen weiten. Wir haben schon mal eine Folge mit dir gemacht, eine Podcast-Folge. Damals ging es um Pakistan, als du eine Reise nach Pakistan unternommen hattest. Auch eine sehr hörenswerte, spannende Folge, die werden wir auch nochmal in den Shownotes verlinken und in die Zukunft gerichtet. Mehrfach wurde ja Weihbischof Wolodymyr Chuza erwähnt, der Gastgeber von Tomek Welke in Lemberg. Wir haben vor, und wir stehen mit ihm in Kontakt, im Herbst dieses Jahres mit ihm eine Podcast-Folge zu machen. Also bleibt dran, abonniert unseren Podcast Himmelwärts und Erdverbunden. Lasst gerne auch eine gute Bewertung da auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört. Ja, und jetzt aber für heute ganz, ganz herzlichen Dank, Tomek Welke, für deine Schilderung.
Ja, vielen Dank und alles Gute.
Himmelwärts und Erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.